starten wir dann jetzt aber auch schnell rein, ne?
Und immer heiter, immer weiter. Ich bin hier wieder mit meinem Kumpel Stitch.
Hallo! Nein, ja, diesmal ist, machen wir keinen langen Pre-Talk.
Ist natürlich wieder Christine und ich würde sagen, weil es war so spannend, wir starten direkt rein, Teil 2 von der Woodstock-Folge. Wohlgemerkt nochmal Woodstock 99, die insgesamt eigentlich dritte Ausgabe des Festivals, die zweite Gone Wrong. Und ja, wir waren gerade da stehen geblieben bei dem Auftritt am Samstagabend, am zweiten Festivaltag von Limp Bizkit. Genau. Und da hast du schon angeteased, dass der Auftritt so richtig eskaliert ist. Und deswegen bin ich jetzt super gespannt, was du mir darüber erzählst, Christine.
Ja, um euch nochmal ganz kurz zurückzubringen nach Woodstock 1999, an den 24. Juli. Wir haben eine aufgebrachte Menge, sehr viele wütende Menschen. Es ist sehr heiß, es gibt kaum was zu trinken, die Getränke sind sehr überteuert. Das Limp Bizkit-Konzert steht an, eine New Metal Rock Rap Band mit Fred Dust als Leadsänger.
Ja.
Und der hat mit seiner Musik, mit dieser durchaus aggressiven Musik, die Stimmung noch weiter aufgeheizt.
Aber das glaube ich, ohne Scheiß, gibt doch den einen Song ganz kurz, der heißt, wie heißt denn der, Break Stuff.
Mhm, genau. Der kommt gleich auch noch.
Ja, es und da haben die Leute Stuff gebreakt, Entschuldigung.
Ja, nee, genau das ist nämlich der Punkt. Es entstand da erstmal ein riesiger Moshpit und dann kam der Song Break Stuff und dabei ist alles komplett eskaliert. Also Fred sagte dann auch, now when this song kicks in, I want you to fucking kick in. Also zu Deutsch, wenn der Song losgeht, dann rastet ihr aus. Und die Menge, die sowieso schon sauer und geladen und geprägt von toxischer Maskulinität war, hat das sehr wörtlich genommen. Der Song hat gedroppt und alle sind komplett ausgerastet. Scheiße. Die sprangen rum, Leute wurden niedergetrampelt, es gab Kopfverletzungen, es ist komplett eskaliert. Mitten in der Menge stand ein Soundturm mit circa 10 Leuten vom Team drin. Und an diesem Turm wurde dann an den Außenwänden auch gerüttelt und alles an den Sperrholzdingern, Dings, hilf mir, Sperrholzbrettern. Dankeschön für deine Hilfe.
Ja,
also Dinger. Die sind wirklich komplett eskaliert. Aus diesem Turm gab es dann auch einen SOS-Notruf vom Team, die direkt Verstärkung angefordert haben. Dann kam auch Sicherheitspersonal, also die Peace Patrol.
Ich wollte nämlich gerade sagen, auch, richtiges Sicherheitspersonal oder die Peace Patrol.
Die kamen dann auch mit einem Haufen Leute und haben dann die Leute aus dem Turm rausgeholt und dann war da halt leer. Aber die Menschen haben halt nicht aufgehört. Die haben diese Sperrholzplatten da abgerissen von den Metallgestängen, die quasi die Mauer gebildet haben und haben die durch die Menge gereicht. Und Fred hat halt aber auch mitgemacht, Fred Dust, also der Sänger. Der hat ihn weiter angestachelt, ist dann von der Bühne auf eine von diesen Sperrholzplatten in der Menge draufgesprungen, quasi so Crowdsurfing-like und stand dann da oben drauf und hat da Party gemacht. Und die Sicherheitsleute fanden das auch alle gar nicht witzig. Auch seine Sicherheitsleute fanden das nicht witzig. Aber der hat richtig mitgemacht, also auch nicht ganz so produktiv. Und während seines Auftritts ging ein Journalist mal zum Sanitätszelt. Einfach mal umzugucken.
Einfach mal so umzugucken.
Da war unglaublich viel Blut. Überall lagen Leute rum auf den Tragen, wie Scheiße. Tot. Irgendjemand hatte ein gebrochenes Bein. Irgendjemand wurde gerade am Kopf getackert. Leute lagen da mit Infusionen in den Armen. Es gab viel zu wenig Menschen, viel zu wenig Material, viel zu wenig ausgebildetes Personal. Und das alles hat sich auf Show abgespielt. Also das haben die meisten ja gar nicht mitgekriegt. Das war das Sanitätszelt irgendwo am Rand, ne?
Kannst du dir nicht ausdenken.
Und da haben wir jetzt die ganzen Leute, die da vor der Bühne sich irgendwie gegenseitig übersprungen haben, noch gar nicht mit dabei. Da war dann auch ein Punkt erreicht, wo der gute John Scher gesagt hat, der Veranstalter, ich habe noch nie in meiner Karriere ein Konzert abgebrochen oder einen Auftritt, aber jetzt ist Schluss. Und dann hat er Fred von der Bühne geholt.
So. Oha, wow.
Fred musste aufhören, wurde direkt danach interviewt. Natürlich, für Journalisten ist das Fressen. Die gehen direkt an die Treppe mit dem Mikrofon und warten, bis der Sänger da runterkommt. Und er meinte im Interview danach direkt, dass er für all das ja überhaupt nichts könne und alles sei nicht seine Schuld gewesen und es wäre einfach nur geil gewesen. Also man ist sich tatsächlich auch nicht ganz einig, ob er das hätte verhindern können oder ob er die Menge noch mehr angestachelt hat und inwiefern er da mitschuldig oder unschuldig ist. Mhm. Aber Fakt ist, es ist während seines Auftritts auf jeden Fall sehr eskaliert. Ja, kommen wir zum späten Abend, beziehungsweise auch der Nacht auf Sonntag. Von Samstag auf Sonntag, da hat man dann unter anderem eine unschöne Nachricht erfahren, nämlich von David DeRosier. Der brach nämlich im Laufe des Tages aufgrund der schweren Hitze zusammen. Nein. Seine Körpertemperatur lag bei 32 Grad Celsius und er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er dann tatsächlich 2 Tage später am 26. Juli auch verstarb.
Boah, fuck. Alter, Scheiße. So.
Das ist offiziell das erste Opfer von Woodstock, inoffiziell das zweite, weil tatsächlich am Freitag ein älterer Herr von 44 Jahren auf dem Zeltplatz einen Herzstillstand hatte. Da ein das aber nicht. Herr. Ja, also so wurde es halt gesagt, dass er halt ein vorbelasteter älterer Herr war. Also ich nehme an, der hatte irgendwie Herzprobleme oder so.
Ich dachte jetzt gerade, der war 65 oder so.
Dadurch, dass halt er nicht direkt mit Woodstock in Verbindung gebracht wurde, wurde darüber auch kein Name, nichts bekannt gegeben. Also mehr Infos gibt es dazu wirklich gar nicht, weil er halt nicht während des Konzerts, sondern irgendwann zwischendurch auf dem Zeltgelände zusammengeklappt ist. So. Jedenfalls, die Nachricht kam dann, David DeRosier, Krankenhaus, schwierige Situation, egal, wir machen weiter Party.
Klar, also, wen juckt's?
Nein, bei einer Person jetzt im Krankenhaus bläst man natürlich kein 250.000
Ich meine, das muss man ja schon so sagen, realistisch, das passiert ja auf den meisten Festivals.
Ja.
Dass also nicht, dass da komplett randaliert wird, aber das, also irgendwas ist ja immer, dass man, dass sich mal jemand verletzt und ins Krankenhaus muss oder irgendwie auch Knochenbrüche kommen mal vor.
Ja,
so.
Und wer hätte damit gerechnet, und, dass er auch zwei Tage später dann seinen Verletzungen quasi erliegt.
Deshalb hat im Moment, in dem Moment wahrscheinlich niemand so ernst genommen, wie es dann tatsächlich war.
Ja. Jedenfalls ging es dann irgendwann abends in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ravehunger wieder weiter. Da war dann der Main Act, auf den sich alle gefreut haben, DJ Fatboy Slim. Oh. Auch genannt Fatboy Slim einfach nur.
Ja.
Dort ist die Menge dann immer weiter außer Kontrolle geraten. Es waren wieder um die 60.000 Menschen drin. Und man muss sich vorstellen, für jede Person, die drin war, standen drei draußen, haben gewartet, dass sie reinkommen. Also auch draußen waren unfassbar viele Menschen. Es war ein Festival mit 250.000 Menschen, Minimum, vielleicht 275, man weiß es nicht genau. Und nur 60.000 passten in diesen Ravehunger. Also kann man sich vorstellen, was da los war, wenn alle Bock hatten, Party zu machen.
Ja.
Die meisten da drin waren drauf. Aber so, also nicht so im Sinne von, yeah, ich enjoy so die Musik, sondern im Sinne von, ich sitze auf dem Boden und knall meinen Kopf auf den Asphalt, weil ich so drauf bin. So drauf. Das war da wohl eine gängige Szene. Die Leute verteilten da Ecstasy wie Tic Tacs. Also jeder, der rumging, hat einmal ein Ecstasy gekriegt quasi. In den Ecken und überall an den Wänden waren überall nackte Menschen und haben gebumst. Also das war einfach, das war total normal. Die haben da auf dem Boden gelegen, in der Reihe an der Wand gestanden und haben sich einfach da miteinander vergnügt.
Wie schlimm.
Ja, also Fazit, überall nackte Menschen, Drogen, komplettes Chaos, keine Regeln, niemand, der irgendwas kontrolliert. Also es ging wirklich komplett ab. Und irgendwann fiel dann dem Team plötzlich auf, dass da sehr helle, gleißende Lichter sich auf die Tanzfläche zubewegen. Langsam. Irgendjemand hat einen Lieferwagen entwendet und hat diesen Lieferwagen, einen Van, in den Hangar reingefahren. Auf dem Dach standen um die 10 Leute und haben wild getanzt. Und das war so ein Punkt, wo das Sicherheitsteam dann auch gesagt hat, alles klar, Leute, nö, jetzt nicht mehr.
Alter.
Dann wurde direkt die Musik ausgemacht. Scheiße. Das Sicherheitspersonal wollte den Wagen rausräumen, weil die halt gesagt haben, Leute, das ist zu gefährlich, wir können erst weitermachen, wenn der Wagen hier raus ist. Die sind dann zu dem Wagen hin, haben da reingeguckt, hinterm Lenkrad saß ein Typ, total apathisch, also gar nicht mehr ansprechbar, der war komplett drauf. Und dann, und jetzt nochmal explizit, Triggerwarnung, Leute, wenn ihr das nicht hören könnt, irgendwas mit sexueller Gewalt, bitte die nächsten 20 Sekunden skippen. Hat er hinten den Hänger aufgemacht, reingeguckt und da war halt ein minderjähriges, um die 15, 16 Jahre geschätzt, altes Mädchen, was da halt so halb hing über dem Polster mit runtergelassener Hose und hochgezogenem Shirt und einem Typ dahinter, der sich gerade die Hose hochgezogen hat.
Oh, wie schlimm.
Das war das erste offiziell dokumentierte Opfer von sexueller Gewalt auf dem Festival. Allerdings definitiv nicht inoffiziell das erste. Also ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer war.
Scheiße.
Das wurde ja auch nur mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, weil wer weiß, ob das geplant war, dass der Van mit den beiden da drin da reinfährt. Who knows? Der Wagen wurde dann jedenfalls wieder rausgebracht. Fatboy Slim und sein Team haben dann selber festgestellt, die Lage hier ist viel zu prekär. Wir haben da gar keinen Bock drauf, haben die Platten zusammengeräumt, sind in den Wagen gesprungen, sind direkt zum Flughafen gefahren und haben da einfach nur noch auf den Flug gewartet, dass sie weg können. Es war alles einfach viel zu gefährlich. Also Fazit von Tag 2. Musikalisch war es nicht schlecht. Es ist allerdings bei Limp Bizkit schon spätestens da schon komplett eskaliert. Es gab Auslöser für Gewalt, es gab eine Zunahme sexueller Gewalt, den ersten offiziellen verzeichneten Fall. Es gab einen nachträglich dann ja Todesfall durch die Hitze, in dem Fall noch nur ne, in Anführungszeichen, kritischen Fall durch die Hitze. Also ja, alles ein bisschen schlecht organisiert.
So kann man das sagen, ja.
Kommen wir zu Tag 3. Auf den freue ich mich ganz besonders.
Ah je.
Den Sonntag. Tag 3 des Festivals.
Finde ich ein bisschen Krass, dass du jetzt so grinst. Irgendwie.
Leute, ich bin übel die True-Crime-Liebhaberin. Ich hatte so viel Spaß bei dieser Recherche, wirklich, das glaubt ihr mir gar nicht. Ja, Tag 3. Zu Tagesbeginn hat man Willie Nelson auf die Bühne geschickt mit seinem Setzer Orchestra in der Hoffnung, dass er da mit ein bisschen feierlicher Musik die Stimmung ein bisschen dämpft.
Ja, das wird ja sicher funktionieren bei den Leuten, bei dem Klientel, was da vor Ort war.
Ja.
Haben die sich gedacht, oh wow, jetzt Orchestermusik.
Super. Währenddessen sind ungefähr 100.000 Menschen abgereist.
Na klar.
Weil es einfach so dreckig war, Alter. Und so eklig und es hat gestunken und es war einfach nicht mehr möglich, da zu sein, dass wirklich dann 100.000 von 250.000 Leuten gesagt haben, nee, ab, kein Bock mehr, machen wir nicht. Ja. Morgens gab es einen Pressetermin, wobei John Cher, also der Veranstalter, ins Kreuzverhör geraten ist wegen des Auftritts von Limp Bizkit. Weil es waren ja auch Journalisten vor Ort.
Ja.
Er drehte das alles um und meinte, es wäre alles super gewesen und es waren nur maximal 10 bis 15 Leute, die ein bisschen randaliert haben und davon solle man sich jetzt aber nicht beeinflussen lassen und das nicht auf die ganze Menge projizieren. Also das war seine Aussage.
Alter.
Die Zustände auf dem Campingplatz waren inzwischen so schlimm und das Anstehen an den Duschen hat so lange gedauert, um sich dann nochmal sauber zu kriegen, dass irgendwann die Leute angefangen haben, die Rohre kaputt zu schlagen, um an das Wasser ranzukommen.
Alter Scheiße.
Was dazu geführt hat, dass sich auf dem Boden eine Mischung aus Wasser und Fäkalien gebildet hat. Und die Menschen haben angefangen, sich in diesem Schlamm zu wälzen.
Nein!
Also wirklich, die meisten wussten halt nicht, was das ist und haben halt angefangen, die dachten halt einfach, das ist Schlamm, das ist Wasser mit Matsch. Und die haben dann angefangen, da drin zu spielen und sich da drin zu wälzen.
Nein, auf. Die haben angefangen, da drin zu spielen.
Ja, das Unschöne kommt aber tatsächlich noch.
Das Unschöne kommt noch.
Das Trinkwasser war irgendwie komisch verfärbt.
Nein.
Tatsächlich sollte in einem externen Labor das Trinkwasser von dem Festival auch getestet werden. Und dann wurden auch Proben entnommen. Und am Sonntag wurden die Proben dann nochmal angeschaut und so gut wie alle waren kontaminiert. Also das war wohl richtig schlimm. Es gaben auch manche Besucher, da war unter anderem einer auch in der Dokumentation im Interview, die haben dann tatsächlich einen akuten Pilz und Geschwüre im Mund bekommen, davon, dass sie dieses Wasser getrunken haben.
Alter, bah.
Ja.
Oh, wie schlimm.
Also es war auf jeden Fall alles ein sehr katastrophaler Zustand, auch vom gesundheitlichen Aspekt aus sehr, sehr schwierig. Allerdings blieben tatsächlich sehr, sehr viele noch, weil gesagt wurde irgendwie, dass nach den Red Hot Chili Peppers abends noch irgendeine Überraschung geben soll. Und dann wurde irgendwie spekuliert und dann haben die Leute sich überboten und es gab Spekulationen. Ist es Prince? Haben sich die ganzen Roses wieder zusammengetan? Ist es Michael Jackson? Und irgendwie, also alle waren so richtig, wow, wer könnte es sein? Und deswegen sind halt auch viele da geblieben, weil sie halt wissen wollten, so ey, ich habe eh die Karte, ich habe eh bezahlt, wer tritt jetzt heute Abend auf? Weißt du, am Schluss hast du Michael Jackson verpasst.
Das wäre mies.
Ja.
So wie dieses Jahr bei Rock am Ring haben das auch alle gedacht bei den Surprise Acts. Wir waren früh da und dann war es Electric Callboy und Roy Bianco, ne? Haben die sich damals wahrscheinlich auch gedacht, wir bleiben extra länger und waren dann so. Aber jetzt erzähl mal, wer kam los?
Nee, da komme ich noch gar nicht zu. Wir sind noch am Sonntagmittag, weil wir haben noch nicht genug Geld verdient.
Oh, was denn passiert?
Wir haben noch nicht genug Geld verdient.
Wir schicken das Sicherheitspersonal nach
Hause. Also es gibt kaum noch Ware, deswegen machen wir die jetzt noch 10-mal teurer.
Klar.
Und das Wasser, das kostet jetzt auch nicht mehr $4, das kostet jetzt $12 pro Flasche.
Alter.
Ja. Toll, oder? Das war eine Idee.
Und dann liegt der eine schon im Krankenhaus und ist ultra fertig und stirbt noch einen Tag später daran.
Die Stimmung wurde also immer mieser.
Oh, wie abartig, das ist ja so ekelhaft. Dann haben die auch noch kontaminiertes Wasser mit Scheiße und was weiß ich was drin. Und die Leute wälzen sich da in Scheiße und haben mal die für eine Flasche Wasser 12 Euro. What the fuck ist denn da los?
Genau.
Oh, bah, ich kotze.
Die Stimmung, ja, haben die auch. Die Stimmung war also nicht so dolle, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Die waren not amused. Aber alle hielten sich halt dran fest, dass es nach den Red Hot Chili Peppers abends noch eine Überraschung gibt. Also die waren halt alle so, ja, komm, egal, ich zieh das jetzt durch. Ich bin jetzt hier, ich bleib jetzt bis heute Abend.
Ich muss gerade noch mal kurz daran denken, wie wir eben über die Fäkalien geredet haben. Du gesagt hast, ja, die dachten Schlamm und haben darin gespielt und sich darin gewälzt. Ist ja auch trotzdem ein ganz normaler Gedanke für erwachsene Leute. Oh, da ist Schlamm, da wälze ich mich mal drin.
Überleg mal, du hattest so viele Menschen, Jugendlich, College-Alter, komplett drauf. Wenn die eine Pfütze mit Schlamm sehen, auf einem Festival, 3 Tage durchgesoffen, nicht gepennt, da würde ich mich wahrscheinlich auch als erstes reinlegen.
Oh, und stell dir mal vor, dann denkst du dir so, oh, warum stinkt dieser Schlamm so doll?
Ja, toll. Oh, Entschuldigung. Nachmittags ist dann Jewel aufgetreten.
Mhm.
Und wollte ihre ruhige Performance dahin halt hinwerfen, wollte ich gerade schon sagen, hinlegen. Allerdings war das auch ein bisschen schwierig, weil sie wurde die ganze Zeit mit Flaschen beworfen.
Also oh nein.
Pfandflaschen, so Plastikflaschen, Pfandflaschen gibt es da ja nicht. Plastikflaschen wurden halt auf die Bühne nach ihr geworfen und die Leute waren halt aufmüpfig, haben Sachen durch die Gegend geworfen und die Stimmung wurde wieder weiter aggressiv und dann wurde der Auftritt auch wieder abgebrochen. Und die fuhren direkt mit dem Bus wieder weg. Also für Jewel war das auch echt schwierig. Die wurde auch emotional im Bus dann. Und sie fand es gar nicht cool, weil sie hat sich eigentlich voll gefreut. Sie war auch in diesem Peace, Love and Harmony-Ding mit drin. Und ja, war dann gar nicht Peace, Love and Harmony. Alter. War einfach nur Bottles. Also, man konnte die Wut im Publikum wirklich spüren. Aber wirklich von allen. Wegen der Bedingungen, wegen dem Müll, der Hitze, den teuren Kosten. Und inzwischen auch nicht mehr nur von den Besuchern, sondern auch vom Personal. Also, alle waren einfach sauer. Man hat richtig gespürt, die Stimmung kann jetzt schon wieder jeden Moment komplett umschwingen. Und dann fingen die Menschen an, die verschönerten Sperrhölzer von den Mauern außenrum zu reißen. Mhm. Also, das quasi auseinanderzulegen und so. Alles wurde eigentlich kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte. Alter. Und sonntags abends gab es da eine Pressekonferenz. Und was soll ich sagen?
Gesagt, oh, alles super, hey.
Alles toll, alle zufrieden, keine großen Zwischenfälle.
Klar.
Warum das Sperrholz Alter. Abgerissen wurde von den Mauern, weil man das ja auch von außen sehen konnte, hat Michael Lang einfach nur gesagt, ja, wahrscheinlich wollten die Besucher einfach alle ein Stück Woodstock mitnehmen und haben sich deswegen ein Souvenir mitgenommen.
Weil es so schön war.
Ja, also die haben das wirklich alles total runtergespielt. Alter, und es waren jetzt noch circa 150.000 Menschen übrig, laut John Cher. Also die Zahlen kommen von ihm. Die halt da immer noch aggressiv waren, irgendwie alle Bock hatten auf eine Überraschung abends, aber irgendwie auch alle sauer waren. Also es war echt eine schwierige Situation irgendwie.
Krass,
ey. Ja, und dann waren wir abends schon jetzt beim Headliner bei den Red Hot Chili Peppers. So.
Schon geiler Headliner aber auch.
Erstmal Michael Balzeri, also Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, war komplett nackt. Der hatte nichts an. Der hatte nur seinen Bass in der Hand. That's it.
Sexy.
Und auch im Publikum waren sehr viele nackt. Also wir haben schon wieder sehr viel mit Nudismus zu tun. Aber kurz bevor es losgeht, Michael Lang und John Cher hatten eine tolle Idee. Die haben sich gedacht, Leute, das ist es. Wir haben 150.000 Leute, die sind sauer. Die haben keinen Bock mehr. Wir geben jedem eine Kerze.
Alter, geile Idee.
Sie wollten tatsächlich, das war der geplante Abschluss, alle sollten eine Kerze halten als visuelles Zeichen gegen die Waffengewalt. Weil das war ja eigentlich die Idee. Das war ja, vor dem ganzen Sparen war das ja eigentlich die Idee. Gegen Waffengewalt.
Ergibt Sinn, ja.
Der Michael Lang hat das Ganze auch eingeleitet, weil er wollte das ja nur deswegen machen, um dagegen irgendwie so ein bisschen, ne? Deswegen hat er gemeint, Leute, Kerzen und überhaupt. Es gab aber keine Genehmigung von der Feuerwehr. Und das Team wies Michael Lang auch darauf hin, hat auch gesagt, Jungs, wir haben keine Genehmigung. Der meinte dann aber einfach nur wortwörtlich, sei still. Laut Aussagen aus der Doku. Also das wurde gehört und wurde wirklich halt einfach ignoriert. Ja. Erst war es auch relativ schön. Alle hatten so ihre Kerzen und standen da und waren so, Kerze. Und dann haben die Leute festgestellt,
damit Kerze. Kann man auch Dinge anzünden.
Und dann haben die Leute angefangen, Brände zu legen.
Alter.
Das Konzert wurde wieder direkt abgebrochen, als der erste große Brand gesehen wurde. Und die Red Hot Chili Peppers wurden dann auch, als sie von der Bühne schon runter waren, nochmal gebeten, nochmal zurückzugehen, um den Leuten nochmal zu sagen, Leute, das hier ist eine ernste Lage, das ist kein Witz, das gehört nicht zur Show. Ja, hat trotzdem keiner geschnallt und war trotzdem jedem egal.
Alter, so eine Scheiße, ey, das gibt's doch nicht.
Der Witz ist, beziehungsweise die Ironie ist, witzig ist es eigentlich nicht, die Red Hot Chili Peppers eröffneten ihre Show tatsächlich mit einer Coverversion von Fire. Im Gedenken an Jimi Hendrix. Und anscheinend wurden währenddessen auch die ersten Feuer halt, das erste Feuer gelegt. Ja. Jedenfalls, es wurden auch noch mehr Feuer gelegt und die Feuerwehr sollte auch mit Löschfahrzeugen raus in die Menge, um das Feuer zu löschen.
Na super.
Aber die hatten Angst. Die wollten nicht ausrücken. Die hatten Schiss. Und das, also Michael Lang und das Sicherheitspersonal, die haben dann auch gesagt, Jungs, es ist euer Job, da ist Feuer. Ihr seid die Feuerwehr. Und die haben gesagt, nein. Nein. Da sind Menschen, die haben Kerzen.
Sorry, Bruder, ich habe Angst vor Kerzen. Ich habe Angst vor Feuer.
Als die Show dann vorbei war, weil sie abgebrochen wurden, standen dann da 150.000 Menschen um diese Feuer rum und warteten auf die große Überraschung, aber es war vorbei. Es kam nichts mehr.
Ah ja, klar.
Gar nichts.
Und aber dann, war auch nichts geplant oder kam nur wegen der Brände dann nichts?
Geplant waren die Kerzen.
Achso, die Kerzen waren die Überraschung?
Ja.
Ach, jetzt raff ich das erst.
Ja, ich hab's auch erst nicht gerafft. Also ich nehme mal an, das ist das Einzige, was für mich Sinn macht. Aber es kam sonst nichts mehr.
Stell dir mal vor, die Leute sagen, also Leute, da kommt jetzt wirklich eine richtig große Überraschung.
Nee, das Ding ist, das wurde ja auch nicht gesagt. Es wurde nur gesagt, es gibt eine Überraschung. Und dadurch, dass die Leute sich dann so gegenseitig überboten haben mit Michael Jackson und hast du nicht gesehen, denkt halt keiner mehr an Kerzen, weißt du?
Stell dir halt vor, du stehst in der Erwartung da, dass jetzt gleich Michael Jackson kommt.
Und dann drückt dir jemand eine Kerze in die Hand. Ja, Alter. Du sagst es. Und diese 150.000 Menschen mit ihren Kerzen in der Hand hatten jetzt keinen Bock mehr. Und die Menge ist komplett ausgerastet. Also wirklich komplett. Sie brannten den Veranstaltungsort wortwörtlich nieder. Alles wurde angezündet und verbrannt, was irgendwie länger als 3 Sekunden Flammen hält.
Oh.
Alle machten mit, auch Leute, die normalerweise ganz anders drauf sind und ganz ruhig sind, haben sich von der Menge mitreißen lassen, haben mit angefangen, Sachen anzuzünden. Es wurden riesige Feuer gelegt und angezündet. Panik brach aus. Die Produktionsmitglieder vom Produktionsturm packten stürmisch alles zusammen und machten sich direkt aus dem Staub. Also das ganze Team, alle Produzenten haben direkt das Set verlassen und das Gelände, weil es einfach komplett eskaliert ist alles. Von Weitem sah dann zum Beispiel das MTV-Team das Feuer und ist wieder ausgestiegen, wieder hingelaufen, um wieder zu gucken. Und da haben sie dann Folgendes gesehen.
Oh nein.
Autos, die auf dem Kopf lagen, Autos, die brannten, überall Feuer, jeder machte, was er wollte. Nackte Menschen, Menschen, die auf dem Boden lagen, viele Drogen.
Alter.
Und Menschen, die versuchten, den Zaunturm umzuwerfen. Also dieses riesige Metallgestell, wo unter anderem wie viel 1000 Euro teure Musikbox dranhing. Und irgendwann klappte das dann auch. Und der ganze Turm mit den ganzen Anlagen und dem ganzen Konstrukt krachte nieder. Rettungskräfte kamen nicht durch, weil überall Chaos war und es viel zu gefährlich war. Ich meine, wie gesagt, es brannten Autos, überall lagen Sachen rum, es brannten Matratzen. Und spätestens da sollte alles auch komplett geschlossen werden. Also auch die Warenverkäufe am anderen Ende des Geländes sollten alle räumen, alles dicht machen. Und
aber die haben gesagt, naja, vielleicht will noch jemand ein 12-Dollar Wasser kaufen, die haben das ihr bleibt schön da.
Teilweise, das war ja auch eine Sache von 3-4 Minuten, dass das so eskaliert ist und die mussten dann schnell reagieren, weißt du?
Naja, klar.
Und dann fingen auch die Leute an, alles Mögliche zu klauen. Also es wurden CDs geklaut und letzte Merch-Sachen, kaputtes Sperrholz. Wurde einfach mitgenommen, was man mitnehmen kann und was nicht gerade gebrannt hat. Also die Auswahl war jetzt nicht mehr so groß.
Scheiße.
In der Mitte des ganzen Geländes gab es 6 Geldautomaten. Und plötzlich kam dann auch einer auf die Idee, aha, wir haben ja noch 6 Geldautomaten. Und das hat er dann einmal durch die Menge gebrüllt. Einfach nur dieses Wort, Geldautomaten. Und dann sind alle dahin gerannt, alle, eine Masse von 150.000 Menschen, vielleicht noch 100 zu dem Zeitpunkt, sind zu diesen Geldautomaten und haben verzweifelt versucht, an dieses Bargeld ranzukommen, einfach weil es gerade jeder andere auch gemacht hat.
Alter.
Die Leute wollten gefühlt alles zerstören, was mit Woodstock zu tun hatte. Die Mitarbeiter versteckten sich in den Büros und warteten einfach, dass jemand sie holt, während die Funksprüche nach SOS-Rufen nicht mehr aufgehört haben. Die Lage war komplett außer Kontrolle. Und dann gab es plötzlich einen lauten Knall. Es gab einige Anhänger, so Aufleger von LKWs auf dem Gelände mit Propangastanks. Und die haben Feuer gefangen.
Nein.
Und dann sind die der Reihe nach explodiert. Also wirklich wie der Reihe nach, im 20-Sekunden-Abtakt sind die einfach explodiert. Das war dann der Zeitpunkt, wo dann auch endlich die Staatspolizei durchkam und da aufgeräumt hat. Also wirklich, die kamen mit riesigen Schildern, mit Schlagstöcken und die sind da auch, ja, die sind da eiskalt rein. Die haben da richtig aufgeräumt. Die haben die Leute da gemetzelt, wenn sie nicht gehen wollten. Und nach dem Polizeieinsatz war das Gelände dann geräumt, aber sah aus wie ein Kriegsfeld.
Mhm.
Laut Augenzeugen ging Michael Lang nach dem Polizeieinsatz raus, um sich das Ganze auch anzuschauen, wirkte aber relativ gleichgültig auf die anderen und als wäre ihm das eigentlich alles relativ egal. Also man hat auch versucht, mit ihm zu reden und ihm irgendwas zu erklären und zu sagen, ey, aber er hat direkt alles abgeblockt und war einfach nur so, leave me alone und ist halt gegangen. Also entweder Traumareaktion oder es war ihm halt einfach wirklich scheißegal.
Nein, da hat er seine Kohle gemacht.
Ja.
Alter.
Also, haben wir noch unser Fazit? Das habe ich natürlich auch noch vorbereitet.
Da bin ich gespannt.
Das Gelände sah nach dem Festival aus wie nach einem Krieg. Es war wirklich wortwörtlich niedergebrannt. Also auch die kleinen Feuer, die gelegt wurden, haben alle sich noch ausgeweitet,
Alter,
auch nach der Anwesenheit von den ganzen Leuten und so. Und es waren einfach viel zu viele, viel zu verrückte Menschen. Es war das komplett falsche Publikum für dieses Festival. Also das hatte ja mit Peace, Love und Harmony gar nichts zu tun. Mhm. Auch die Act-Auswahl, die John Cher da gebucht hat, der hat ja eigentlich fast nur Rap, Rock und New Metal Bands gebucht. Mhm. Peace, Love and Harmony mhm. geht anders. Ja. Also irgendwie ist da in der Planung schon alles schief gegangen. Die Medien berichteten im Überfluss von Woodstock 99 im Nachhinein. Unfassbar viele besorgte Mütter riefen beim Veranstalter an, weil die Töchter erzählt haben, was ihnen alles da passiert ist.
Oh Gott, wie schlimm.
Offiziell gab es, lass mich nicht lügen, 5 Vergewaltigungen und 1 Dutzend Fälle von sexueller Belästigung. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich so hoch, dass man kotzen würde, wenn man sie hört.
Ja, die könnte ja fast 100-mal so hoch sein bei den Leuten.
Es gab noch mehr. Über 700 Fälle von Dehydrierung, Hitzeerschöpfung oder Verbrennungen durch die Brände.
Alter.
Mehr als 1200 medizinische Einsätze wurden verzeichnet. Und Sicherheits- und Sanitätsdienste waren teilweise überfordert und ab einem gewissen Punkt teilweise auch einfach nicht mehr auffindbar. Die sind einfach gegangen, war denen zu viel. Die Stadt Rome machte tatsächlich mit diesem Festival auch nur $200.000 Gewinn.
Oh.
Das ist nicht so viel.
Ja.
Die Reinigung dauerte Wochen, es gab erhebliche Schäden, also es war wirklich eine komplette Katastrophe. MTV war ja auch live vor Ort, also deren Bericht im Nachhinein war auch ernüchternd. Nennen wir es einfach ernüchternd. Das Woodstock-Team musste unmittelbar nach dem Festival, wirklich montags morgens, direkt eine Geheimhaltungsklausel unterzeichnen, dass sie nicht mit den Medien sprechen dürfen, egal was passiert.
Oha.
Also die haben schon gewusst, dass die Kacke richtig am Dampfen ist. Und Michael Lang und John Cher haben das Ganze halt einfach komplett fehl eingeschätzt. Aber auch im Nachhinein noch. Also die hatten das komplett falsche Publikum vor Augen von Anfang an. Die Acts waren ja komplett daneben. Die Gerüchte, warum das jetzt alles so war und warum die sich so viel eingeschätzt haben, die gehen sehr auseinander. Also da ist von, man will vom ursprünglichen Gedanken nicht loslassen, bis zu, es ging wirklich nur ums Geld, ist da alles dabei. John Cher leugnet bis heute, wie sehr das alles ausgeartet ist. Also bis heute sagt er auch nach wie vor felsenfest, Woodstock 99 war geil, es ist super gelaufen, es war toll. Es war eine schöne Alter. Erfahrung für jeden, der da war. Und montags morgens gab es dann tatsächlich auch noch mal eine Pressekonferenz. Oh. Außerplanmäßig. Plötzlich. Eigentlich sollte Sonntagabend die letzte sein. Michael Lang meinte da, es sei toll gewesen, das sollte man nicht von ein paar Idioten, die randaliert haben, sich kaputt machen lassen. Die Vergewaltigung kommentierte John Cher mit folgendem. Warum es so viele Fälle davon gab. Also weil da waren jetzt irgendwie 3, 4 oder so, die dann schon offiziell da waren. Und er meinte einfach nur, es war wie eine kleine Stadt. Und in jeder Stadt kommt sowas vor. Ich entschuldige das damit nicht, aber es waren 250.000 Leute dort und das Ganze hat dennoch keine Eigendynamik entwickelt.
Nö, auf gar keinen Fall.
Das war die Aussage von John Cher darauf, warum es so viele Übergriffe auf dem Festival gab. Die Pressekonferenz machte im Nachhinein alles eigentlich nur noch viel schlimmer. Also hätten aber die komplett. Nichts gesagt, wäre scheiße gewesen, aber weniger scheiße als das da. Und
Scheiße.
Wir haben tatsächlich auch noch einen dritten Todesfall.
Oh nein.
Der auch dem Festival zugeschrieben wird, obwohl er montags stattfand. Nämlich Tara K. Weaver. Sie war 28 Jahre alt. Und sie ist montags nach Festivalende außerhalb des Festivalgeländes von einem Auto überfahren worden und tödlich verletzt worden.
Scheiße.
Es ist noch unklar, ob sie zu Fuß unterwegs war, beziehungsweise ist es bis heute unklar. Weil wahrscheinlich wird sie es nicht mehr erübrigen, ob sie zu Fuß unterwegs war oder in einem ungesicherten Bereich. Also die genauen Umstände bleiben auch weitgehend tatsächlich unkommentiert. Da will man nicht wirklich was zu sagen. Aber sie zählt halt trotzdem oft zu den offiziellen Opfern von Woodstock 99, weil sie halt definitiv gerade vom Festival kam. So.
Alter.
Wir haben also die beiden Todesfälle David DeRosa, der aufgrund von Hitzeerschöpfung und Flüssigkeitsmangel gestorben ist. Und dann Tara K. Weaver, die leider einen Unfall hatte und nicht überlebt hat. Und dann noch diesen 44-jährigen Mann, der aber ja namenlos ist, wo nichts großartig gesagt wurde, nur dass er Herzversagen hatte und Freitag auf dem Zeltplatz eines natürlichen Todes gestorben ist.
Alter.
Das war Woodstock 1999.
Alter. Komplett abgefuckt. Krass, ne?
Ja.
Ich finde es halt richtig krass, dass da so viel passiert ist und so, ne? Und da niemand zur Rechenschaft gezogen wurde am Ende.
Oh. Ja, das ist halt so ein Ding. Irgendwie hat jeder die Verantwortung so ein bisschen von sich weggeschoben.
Ja.
Das ist richtig krass. Auch das,
aber so da siehst du halt auch, wie viel du dann mit solchen, also wie sehr du das Narrativ kontrollieren kannst irgendwie. Klar, absolut. Da waren super viele Leute und klar, MTV und so waren auch vor Ort. Aber vielleicht haben die meisten Leute dann wahrscheinlich im Nachhinein auch geglaubt, ja gut, wenn die sagen, so schlimm war es nicht, wird es so schlimm wohl nicht gewesen sein. Weil ich habe mir gerade Bilder angeguckt, so, das sah schon echt krass aus. Auch die Bilder mit den Feuern und so, das sah, also das komplett abgefuckt, wirklich.
Ja.
Richtig schlimm. Ja. Du, ich glaube, ich werde mir dann mal demnächst die Doku anschauen.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt meine Infos unter anderem aus der Dokumentation von Netflix Trainwreck Woodstock 99. Das ist eine dreiteilige Dokumentation. Da habe ich unter anderem meine Infos her und halt auch ansonsten von verschiedenen Artikeln, von MTV, vom New Yorker etc. pp. Da will ich jetzt aber gar nicht so krass drauf eingehen. Auf jeden Fall diese Dokumentation Trainwreck Woodstock 99. Da kann man halt auch richtig gut sehen, wie es halt auch danach da aussah, dieses Gelände. Also diesen Vorher-Nachher-Vergleich, den hast du da halt auch ganz krass. Es sind 3 Folgen, 3 Tage.
Mhm. Gut, ergibt Sinn, ja.
Ich habe sie mir jetzt anlässlich dieser Special-Folge erneut angeschaut. Also ich kannte sie schon und ich bin erneut habe ich da gesessen und hat wirklich den Mund offen stehen. Also krass, ich kann es ganz klar empfehlen, schaut euch das auf jeden Fall an. Es ist einfach krass. Also ich meine, ihr habt es jetzt einmal gehört, ihr wisst jetzt, was da abging. Aber wenn man zu all dem auch nochmal Bilder hat, ist das nochmal was ganz anderes. Das ist
komplett abgefuckt, ja.
Ja, und das ist halt schon nicht mehr schön. Ja, aber Alter. Das war auf jeden Fall das Festival Woodstock 1999.
Hier sind auch gerade so Bilder, Entschuldigung, ganz kurz, macht einfach mal Google-Bildersuche und dann seht ihr auch so Bilder von den Leuten, wie sie mit Schlamm, in Anführungszeichen, beschmiert sind. Nackte Menschen mit Schlamm, so ekelhaft. Ja. Und die Sun, die britische Sun, hat dazu noch vor 4 Jahren einen Artikel gepublished, der trägt den Titel How World's Worst Festival Woodstock 99 Became Carnage with Riots, Moshpit, Gang Rape and Fans Smeared with Human Poo.
Human Poo.
Human Poo.
Ja, aber ja, tatsächlich wurden danach auch einige Zuschauer gefragt, so, ey, würdet ihr es nochmal machen und so. Und viele haben trotzdem gesagt, ey, ja, klar, oh, ich wäre nochmal dabei und überhaupt. Weil wenn man jetzt nicht die ganze Zeit immer in der ersten Reihe war, wenn so eine Scheiße passiert ist, dann hat man natürlich gedacht, ey, geiles Festival. Und vielleicht ein bisschen unterversorgt und vielleicht ein bisschen teuer. Aber gerade so die ganzen jungen Menschen, die so ihre ersten Festivalerfahrungen da gemacht haben, die halt nicht so nah an dem Geschehen dran waren und vielleicht sonntags morgens auch wieder weg sind, haben es ja vielleicht auch nicht so krass mitbekommen. Also verstehe ich schon auch. Aber ja, also das Team, was da auch in der Doku interviewt wird und da ein bisschen was zugesagt hat, die haben auf jeden Fall auch alle gesagt, es war eine komplette Katastrophe und man hätte vieles davon definitiv verhindern können.
Ja,
wenn man einfach nicht an den falschen Enden gespart hätte.
Ja. Ja, du. Krass.
Das war meine Special-Folge.
Sehr schön, hast du sehr gut gemacht, fand ich richtig toll, du hast auch sehr frei gesprochen.
Viele Bilder benutzt.
Ja, das hast du halt nicht, deswegen würde ich mir nächstes Mal wünschen, dass du vielleicht auch Bilder noch mitbringst, ja?
Ja, okay.
Sehr gut. Nee, voll cool, wirklich, danke für den Einblick, hat voll Spaß gemacht auch, ich fand es richtig interessant zuzuhören.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich will jetzt wirklich mehr darüber erfahren. Ich werde mir echt die Doku anschauen. Falls ihr das auch tut, Leute, sagt uns mal Bescheid, wie es euch gefallen hat, was ihr so dazu denkt, ob ihr überhaupt so Festivalgänger seid oder eher nicht so.
Ob ihr überhaupt denkt.
Ob ihr überhaupt denkt, genau, sagt uns da mal Bescheid. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 2 Wochen, ne? Zur nächsten Folge.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Make it good, guys. Ciao.
Bis dann. Tschüss.